Im Jahr 1911 hat Ludwig Thoma eine Erzählung geschrieben und veröffentlicht. Da geht es um den Dienstmann Alois Hingerl, der sich plötzlich nach seinem Tod als Engel Aloysius im Himmel wiederfindet. Ihr kennt das sicherlich in den 60er Jahren, ist da ein Trickfilm gedreht worden, Ein Münchner im Himmel. Und dem Alois, dem Engel Aloysius, wird als erstes Mal die himmlische Hausordnung erklärt, die da besagt, frohlocken und Hosianna singen. Und der Alois merkt gleich, das ist nicht so sein Ding. Und er fasst das zusammen und sagt, Mai, das wird Schifffahrt. Er hat dann allerdings Glück, er bekommt von Gott einen Spezialauftrag. Er darf nach München zurück, er bekommt einen Brief und soll der bayerischen Staatsregierung die göttlichen Ratschläge übermitteln. Das Ganze funktioniert dann nicht, weil er bleibt im Hofbräuhaus hängen. Und der Abschluss, die Pointe von dem Ganzen ist, so wartet die bayerische Staatsregierung bis heute auf die göttlichen Ratschläge. Übrigens, damals im Jahr 1911, finde ich ganz spannend, hat Ludwig Thoma für diesen Satz eine Geldstrafe verpasst bekommen. Und wenn man jetzt die politische Lage sich heutzutage ansieht, können wir sagen, oh, das ist aber aktueller denn je. Diese Geschichte, ein Münchner im Himmel, ich find's ganz schön. Es ist auf humoristische Weise dargestellt, eine wirklich ganz tiefe Frage, was ist denn nach dem Leben, wie sieht das aus? Der Arne hat uns diese Basejumper, von diesen Basejumpern erzählt, die sich diese Frage gar nicht stellen, die sagen, oh, Hauptsache hier Fun und danach kommt nichts mehr. Wir Christen, wir wissen natürlich, dass noch was kommt, hoffe ich zumindest. Und wir wissen natürlich auch, es ist nicht so, wie es dem Engel Alois da widerfährt. Da sind viele menschliche Vorstellungen drin enthalten und so kann es ja nicht sein. Andererseits, ja, wir wissen es ja nicht wirklich. Und wir müssen ja versuchen, mit dem, was wir kennen, uns zurechtzufinden und da irgendwas zusammenzubasteln. Und diese Aussage von diesem Aloysius, Mai, das wird Schifffahrt. Ist das denn wirklich so weit weg von uns? Haben wir uns das vielleicht nicht auch mal gedacht? Wie ist denn das dann? Sitzen wir da wirklich auf der Wolke und singen Hosianna und frohlocken? Und ist das wirklich das Richtige für uns? Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den möchte ich jetzt vorlesen, und zwar aus der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ganz schön heftiger Text, finde ich. Starke Bilder, starke Aussagen und so gar nicht greifbar, weil es so ganz anders ist als das, was wir kennen aus unserem Alltag. In dem Vers 5 heißt es, siehe, ich mache alles neu. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und das steht nicht nur in diesem Vers, sondern das spricht eigentlich aus jedem dieser Verse, die ich jetzt vorgelesen habe. Ich mache alles neu. Und wenn man das so durchliest und sich Gedanken macht, dann ist das ziemlich radikal und ziemlich umfassend, was da alles neu wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei. Das hört sich erstmal gut an, aber das widerspricht allem dem, was wir so kennen. Ist es denn überhaupt realistisch? Ist das nicht vielleicht sogar die menschliche Idee, dass wir sagen, Mann, das alles, was uns die ganze Zeit belastet hier in unserem Leben, der Tod, Krankheiten, Leiden, das soll alles mal weg sein. Das wünschen wir uns, und weil wir uns das wünschen, drum ist es so. Ist es nur eine menschliche Fantasie? Hört sich toll an, aber das war's dann schon. Vielleicht nur ein Trost nach dem Motto, ja, jetzt ist es zwar schlecht, aber irgendwann geht es ja schon besser. Oder vielleicht, wie auch manche Religionskritiker gesagt haben, einfach nur ein Mittel, um die Menschen ruhig zu stellen und zu sagen, ja, du bist in deinem Elend, aber schau, denk an den Himmel, da wird es mal anders sein. Andererseits ist es nicht nur Tod oder Leid oder Schmerzen, die nicht mehr sein werden, sondern auch Himmel und Erde oder das Meer. Und das steht jetzt nicht hier in diesen Versen, aber da steht ein paar Verse weiter. Auch Sonne, Mond, die Himmelsgestirne, das wird alles nicht mehr sein. Ist denn das nötig? Muss denn das sein? Muss denn es so radikal und umfassend sein, dass alles das, was wir kennen, das sogar in Gottes Schöpfung erwähnt ist, dass das alles nicht mehr ist? Ich meine, diese Welt, die ist nicht perfekt, ja, aber sie hat einen Vorteil. Wir kennen sie, wir leben hier, wir wissen hier, mit den Umständen umzugehen. Das, was hier beschrieben ist, ist was völlig anderes. Da kann es auch sein, dass es manchem Angst macht, dass er sagt, hey, es muss doch gar nicht alles neu sein. Wie kann ich mich denn darauf einstellen? Seit der Schöpfung gibt es Himmel, Erde, Meer, Sonne, Erde. Das soll alles nicht mehr sein. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, im zweiten Teil meiner Predigt. Aber ich möchte jetzt erstmal auf den Vers 6 eingehen, genau auf die zweite Hälfte des Verses 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ist vielleicht manchem aufgefallen, das ist auch unsere Jahreslosung im Jahr 2018. Und dieses Thema Wasser, lebendiges Wasser, das es gibt umsonst, das ist auch nicht ganz neu in der Bibel, das kommt auch an anderen Stellen vor. Ich möchte euch mal kurz 4 Stellen vorlesen, wo es auch um Wasser, um lebendiges Wasser geht. Und zwar, ich fange mal an, erst im Jesaja 55, der Vers 1. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kauft her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Beim Propheten Jeremia heißt es, Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. So, und dann wechseln wir ins Neue Testament, ins Johannesevangelium. Da spricht Jesus auf dem Laubhüttenfest im 7. Kapitel. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, und jetzt die letzte Stelle. Auch im Johannesevangelium im 4. Kapitel, in dem berühmten Gespräch, das Jesus mit der Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen führt. Da sagt Jesus, erst sagt die Frau, da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, denn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wasser? Wasser ist lebensnotwendig für uns Menschen. Gerade in so einem trockenen Land wie Israel, aber wir merken das auch gerade. Gestern habe ich in den Nachrichten gehört, in den Monaten April bis Juli hat es noch nie in Deutschland so wenig geregnet, wie eben in diesem Zeitraum. Also seit Beginn natürlich der Wetteraufzeichnungen. Aber es war noch nie so trocken gewesen in Deutschland seit wahrscheinlich 150 Jahren. Und die Landwirte klagen schon über Ernteausfälle und wollen, ich glaube, 1 Milliarde Euro von der Bundesregierung haben. Also Wasser, das ist ein ganz besonderer Stoff. Wasser, das brauchen wir, um zu leben. Und es muss ein besonderes Wasser sein. Hier in diesem Text geht es um lebendiges Wasser. Auch Jesus spricht von einer Quelle, von einer lebendigen Quelle. Wasser, das kann ja auch gefährlich werden. Das kann auch zu Hochwasser führen. Ich war jetzt mit meiner Frau in Würzburg diese Woche. Und da gibt es direkt am Main gibt's eine Mauer, so einen Hochwasserschutz. Und das finde ich ganz spannend. Da haben sie markiert, wo das Hochwasser jeweils war, auch so seit 1840. Und klar ist, damals gab es die Mauer noch nicht. Und da kann man sich dann leicht vorstellen, also manches ist auch über Kopfhöhe. Und das ist schon relativ hoch. Also der Main ist noch ein bisschen weiter unten. Kann man sich vorstellen, wie da die Altstadt von Würzburg überschwemmt wurde. Nee, also Wasser ist nicht gleich Wasser, sondern es muss schon das Richtige sein. Lebendiges Wasser, von dem Jesus her spricht, von dem unser Predigttext auch spricht. Und Jesus, er verweist auf den Heiligen Geist, also auf eine von den drei Personen Gottes, und er verweist auch auf das ewige Leben. Und dieses Wasser, das ist, weil es so wichtig ist für uns Menschen, ist es fürs Leben, ist es das Symbol fürs Leben selbst. Und nicht für ein abgestandenes Leben, sondern für das wahre Leben. Und dieses Leben, das kann nur in Beziehung gelingen. Nur in Beziehung zu Gott und in Beziehung mit anderen Menschen. Ich komme zum zweiten Teil meiner Predigt. Ich bin das A und O. Ich bin das A und O, Anfang und Ende. Ich hatte vorher schon gesagt, dass hier alles neu wird, dass die Bibel davon spricht, das wird wirklich alles neu, auch das, was wir kennen, auch das, was Gott in der Schöpfung geschaffen hat. Spannend finde ich, es taucht hier nicht in diesem Text, aber ein paar Verse später taucht noch der Baum des Lebens auf. Der Baum des Lebens, den wir auch kennen aus dem Paradies, der in der gesamten Bibel meines Wissens, es sei denn, das weiß jemand besser, aber ich habe es nicht gefunden, nicht vorkommt, aber im 1. Mose kommt er vor. Und hier ganz hinten in der Offenbarung im allerletzten Kapitel. Der Baum des Lebens, immerhin etwas, was noch da ist, auch wenn wir diesen Baum des Lebens wir noch nie gesehen haben. Gott schafft die Welt, er schafft Himmel und Erde und er schafft auch uns Menschen. Und im 1. Mose heißt es in der Schöpfungsgeschichte, er schafft uns zu seinem Bilde. Das ist eine ganz starke Aussage. Das sagt ganz viel aus über uns Menschen. Das sagt auch ganz viel aus über Gott übrigens, dass er, als er den Menschen schafft, sich selbst da als Vorbild nimmt. Und warum macht Gott das? Warum schafft er uns Menschen? Was ist Sinn und Zweck unseres Lebens und unseres Daseins. Gott ist ein Beziehungsgott, der auf Beziehung angelegt ist und ausgelegt. Und wir Menschen, wir sind auch auf Beziehung angelegt und ausgelegt. Keiner von uns kann lange alleine bleiben. Und wir Menschen, wir haben das aber nicht, wir wollten diese Beziehung mit Gott nicht. Adam und Eva haben das abgelehnt. Sie wollten lieber ihr eigenes Leben leben. Und die logische Konsequenz war, Gott hatte das Paradies für sie eingerichtet, aber sie wollten nicht in dieser unmittelbaren Beziehung mit Gott leben. Sie mussten das Paradies verlassen. Damit ist diese Beziehung kaputt gegangen zwischen Gott und den Menschen. Aber natürlich, damit sind auch, nicht natürlich, aber leider, sind auch andere Beziehungen, auch die menschlichen Beziehungen, sind damit zerstört worden, haben sich verändert, haben sich zum Negativen verändert. Die Ehe, die Gott geschaffen hat als ganz besondere Beziehung zwischen zwei Menschen, sie ist noch da und ja, sie bereitet uns oft auch viel Freude, aber sie bereitet uns auch oft, der Verheiratete weiß das auch, manchmal Kummer und Sorgen. Das ist nicht die perfekte Gemeinschaft, die Gott sich gedacht hat. Und ja, wir Menschen, wir wollten nicht diese unmittelbare Beziehung mit Gott haben. Gott hat das akzeptiert, aber er hat das auch nicht einfach hingenommen. Er hat nicht gesagt, na, dann geht halt und schaut mal, wie er ohne mich zurechtkommt. Ich denke, das hat ihm sehr wehgetan, aber er hat uns gehen lassen, aber er hat uns nie aus den Augen gelassen. Und er hat sich direkt danach, nach diesem Sündenfall, kann man das lesen in der Bibel, und das zieht sich durch das ganze Alte Testament, eigentlich durch die ganze Bibel, er hat sich den Menschen immer wieder zugewandt. Und es gibt herausragende Persönlichkeiten, ich nenne mal nur den Abraham oder den Mose, die wirklich auch ganz nah mit Gott waren, denen er sich ganz nah zugewandt hat. Und wenn wir an den Zug der Israeliten denken, aus Ägypten raus, durch die Wüste 40 Jahre, dann ins verheißene Land, da hat Gott eine Feuersäule und eine Rauchsäule vor den Menschen, vor dem Volk Israel hergeschickt. Und das war das Zeichen, dass Gott wirklich da war, dass er bei dem Volk da war, dass er sie führt. Das ist super, ja. Manchmal könnte man sich das wünschen. Andererseits, was hatte der einfache Israelit? Der hat eine Feuersäule gesehen in der Nacht und er hat eine Wolkensäule gesehen. Er hat gesagt, ja gut, Gott ist da, schön. Aber das war's. Das war's. Es gab keine unmittelbare Beziehung zu Gott. Das hatte der Mose. Der ist dann auf den Berg gelaufen. Als er auf dem Berg war, ist ihm eingefallen, oh, was machen wir denn jetzt? Und haben dann dieses Kalb gegossen. Da sieht man, da hat ihnen was gefehlt. Und dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Er hat das aufgehoben und durch Jesus haben wir die Erlösung. Aber das ist immer noch nicht perfekt. Das ist immer noch nicht das, was Gott ursprünglich wollte, was Gott ursprünglich angelegt hat. Wir haben den Heiligen Geist. Wir leben mit Jesus als Christen. Aber wir leben nicht in dieser unmittelbaren Beziehung. Ich kann jetzt behaupten, ja, Gott lebt, Jesus lebt, aber ich kann das nicht beweisen. Es kann jemand reinkommen und kann sagen, Andreas, das ist völliger Unsinn, was du erzählst. Ich kann es ihm nicht beweisen. Es gibt keine unmittelbare Beziehung zu Gott und zu Jesus. Da fehlt noch was, es fehlt immer noch was. Es ist schon gut so, wie es jetzt ist, dass Jesus gekommen ist, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich bin das A und O, Anfang und Ende. Gott ist Anfang und Ende. Das gilt jetzt hier für die Bibel, ja, von Anfang bis zum Ende. Das gilt für die Heilsgeschichte, das gilt für die gesamte Weltgeschichte. Gott steht am Anfang und Gott steht auch am Ende. Und wir sind da noch nicht an diesem Ende. Wir sind noch nicht hier in diesem neuen Jerusalem. Das ist nicht ganz das Gleiche. Am Anfang steht der Garten Eden, also ein Garten. Am Ende steht diese Stadt, eine goldene Stadt, eine würfelförmige Stadt, auch irgendwie schwierig sich das vorzustellen, die mit ganz verschiedenen Edelsteinen ausgeschmückt ist. Aber letzten Endes führt uns das zurück in diesen Garten Eden, in dem Adam und Eva waren. Ich bin das Anfang, ich bin Anfang und Ende. Und hier in diesem Bibeltext, da heißt es, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Und dann, ganz spannend, dann wechselt die Perspektive. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sagt hier die Stimme vom Thron. Also der Johannes, der hört das in dieser Offenbarung, dass seine Stimme spricht. Und sie spricht über Gott. Und sie sagt, ihr werdet sein Volk sein. Und dann heißt es aber, der auf dem Thron sitzt, der spricht. Und er sagt, ich. Nicht mehr er, sondern ich. Und er sagt nicht mehr, er spricht nicht das alle an, ihr werdet das Volk sein, sondern er sagt, ich werde dein Gott sein. Du wirst mein Sohn sein. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr an Beziehung geht nicht. Und da sind wir wieder zurück. Gott macht diese Beziehung heil. Er macht diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen heil, die kaputt gegangen ist. Und ja, auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht mehr so sind, wie sie ursprünglich gedacht waren. Aber jetzt wird es so, wie Gott sich das gedacht hat von Anfang an. So, eigentlich könnten wir jetzt hier fertig sein, aber vielleicht ist euch das aufgefallen, ich habe auch den Vers 8 vorgelesen. Und ich habe euch jetzt erzählt, dass Gott mit uns Beziehungen eingehen will. Und Gott hat in der gesamten Weltgeschichte daran gearbeitet, mit den Menschen wieder in diese Beziehung einzutreten, angefangen mit dem Abraham, Höhepunkt mit Jesus, der zurückgekommen ist. Aber was müssen wir hier lesen? Die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, sie werden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Puh, muss denn das jetzt hier sein? Und ich muss es echt gestehen, ich habe mir erst gedacht, oh, ich mache die Predigt bis Vers 7. Da ist mir eingefallen, nee. Nee, das ist nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern das ist wirklich wichtig, was hier steht. Dieser feurige Pfuhl, der wird auch genau einen Vers im Offenbarung 20, Vers 15 wird er auch erwähnt. Und da heißt es, da geht es ums Weltgericht, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also es geht um dieses Buch des Lebens. Ich werde das gleich nochmal ausführen. Aber wir müssen wirklich aufpassen bei diesem Thema. Ja, wir leben halt normal in dieser Welt, ja, und wir können irgendwie das erfassen, was wir so kennen, und ziehen dann Vergleiche mit dem, was so in unserer Welt üblich ist. Und ja, man kann das so lesen und sagen, ah, endlich für uns Christen, für uns Brave, die wir es schon immer gewusst haben, gibt es die Belohnung. Ja, für die anderen, für die Ungläubigen, da gibt es die Strafe. So wie man das vielleicht kennt aus dem Märchen von der Frau Holle. Die eine ist ganz fleißig, das ist die Goldmarie, und die andere, die ist nur faul und wird damit Pech übergossen, die Pechmarie. Aber so ist es hier nicht. Die Bibel sagt uns, ja, es gibt eine Scheidung. Es gibt ein ewiges Leben und es gibt eine ewige Verdammnis. Aber das ist nicht Goldmarie, die Fleißige, und Pechmarie, die Faule. Denn was haben wir denn vorzuweisen? Was haben wir denn vor Gott vorzuweisen? Wir haben gar nichts vorzuweisen. Das Entscheidende ist, ob wir in diesem Buch des Lebens stehen. Ich habe das vorher bei meiner Vorstellung gesagt, dass es bei mir jetzt genau 30 Jahre her sind. Also ich hoffe, dass es wirklich so ist, dass ich da seit 30 Jahren und 5 Tagen in diesem Buch des Lebens stehe. Ich gehe mal davon aus. Aber das ist das Entscheidende, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dass wir sagen, ja, das stimmt wirklich. Das ist richtig. Wir wollen diese Beziehung mit Gott und mit Jesus leben. Das ist der Sinn der gesamten Weltgeschichte, darauf läuft es hinaus, dass diese Beziehung, die kaputt ist, dass die wieder geheilt wird. Wir Menschen konnten dazu nichts beitragen. Wir haben auch nichts dazu beigetragen. Gott ist immer der Handelnde in der Bibel und er führt das Ganze zum Abschluss. Er sendet seinen Sohn und er führt uns auch hier in die Ewigkeit, in das neue Jerusalem. Und damit ist es aber auch klar, warum gibt es hier diesen Pudel? Weil Gott uns eben ernst nimmt. Und er hat Adam und Eva ernst genommen, als sie von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben und damit explizit zum Ausdruck gebracht haben, nee, wir wollen selber sein wie Gott, wir wollen das selber wissen, wir wollen nicht in dieser Abhängigkeit leben. Und er nimmt auch den Sohn in dem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn, und eigentlich sind es ja zwei verlorene Söhne, und wir konzentrieren uns da immer drauf, dass dieser Vater wartet mit offenen Armen, und das ist ja auch der Höhepunkt der Geschichte, aber mindestens genauso der Hammer finde ich, der Sohn sagt, hey, Vater, oder sagt vielleicht Alter, ja, gib mir dein Erbe, ich gehe weg. Ich will von dir nichts mehr wissen, ich brauche dich nicht mehr. Dein Geld brauche ich, aber alles andere brauche ich nicht. Das ist Wahnsinn. Und das ist aber auch Gott, dass er uns gehen lässt und dass er uns da ernst nimmt. Er hätte sich das alles ersparen können, er hätte uns Marionetten machen können, ja, mit so Fäden, und dann hätten wir genau das gemacht, was Gott will. Aber das wollte er nicht. Nein, in der Ewigkeit geht es darum, dass wir intensive Gemeinschaft haben, intensive Gemeinschaft mit Gott. Hier heißt es, wie der Vater mit seinem Sohn, oder man kann auch sagen, ja, wie zwischen Mann und Frau, aber das sind auch nur Bilder dafür, weil das sind die intensivsten menschlichen Gemeinschaften, die es gibt. Ich denke, hier wird es nochmal intensiver sein, aber mit anderen Bildern kann uns die Bibel hier nicht dienen. Die Ewigkeit bedeutet, dass wir in dieser unmittelbaren Nähe zu Gott leben können. Und deshalb gibt es auch diesen feurigen Pfuhl und deshalb gibt es auch diese ewige Verdammnis. Es ist leider so, aber es ist so, weil Gott uns hier ernst nimmt und weil wir entscheiden können, ja, wollen wir bei Gott sein oder wollen wir nicht bei Gott sein. Die Ewigkeit bedeutet ja nicht, da jetzt so Gold und Edelsteine, das hört sich alles irgendwie toll an. Man könnte meinen, ja, das ist vielleicht ein schönes Leben, ja, oder wie im Schlaraffenland, uns fällt so alles in den Mund rein. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht, dass wir ein schönes Leben haben und dass das besser ist als das, was wir hier haben, sondern es geht darum, dass wir diese intensive Beziehung mit Gott haben. Und das kann ich annehmen und ich habe das getan und jeder von euch, der das noch nicht getan hat, kann ich nur dafür werben, das zu tun, oder ich kann das auch ablehnen. Aber ich kann nicht sagen, hey, ich will bei Gott sein, aber doch nicht bei Gott sein. Das kann nicht funktionieren. Deshalb sieht das so aus. Ja, oder das heißt, ich komme zum Schluss. Der Arne hat vorher gesagt, ja, die Ewigkeit, das ist ein bisschen nebulös. Und tatsächlich ist es auch so, ja. Ich habe jetzt sicherlich nicht alle Fragen beantwortet, die ihr euch vielleicht gestellt habt. Ich hoffe es mal nicht ganz. Aber Gott oder die Bibel, die beantworten uns auch nur die Fragen, die wir zum A wirklich, wirklich wissen müssen und B, die wir auch überhaupt verstehen oder fassen können. Und ich denke, vieles, was hier in diesem Zusammenhang ist, das können wir einfach noch nicht verstehen. Aber was ich verstehen kann, ist, was wir verstehen können, dass es Gott wirklich wichtig war, dass wir bei ihm sind. Und dass es schon gut ist, so wie es jetzt ist, wenn wir Christen sind, wenn wir mit ihm leben, aber dass nochmal was anderes kommt. Und ja, ich will nochmal auf den Aloysius zurückkommen, der sagt, mei, das wird Schifat. Ich glaube nicht, dass wir dastehen werden und sagen, oh, das wird Schifat. Ich glaube, dass wir die Augen da oder den Mund nicht zubekommen werden. Wie das genau sein wird, ich weiß es nicht, aber das Entscheidende ist wirklich, dass wir dann zu Hause sind, dass dann Gott bei uns ist, in dieser intensiven Gemeinschaft. Amen.